Und jetzt kommt Werbung.
Okay, ich und mein Partner, wir sind im Urlaub echt zwei verschiedene Menschen. Ich tanke Ruhe, er sammelt Erlebnisse. Auf AIDA müssen wir uns nicht entscheiden. Wir genießen Momente zusammen. Landgang, Sonnenuntergang, Dinnerdate. Und wenn einer zwischendurch Ruhe braucht und der andere noch was erleben will, ja auch perfekt. Alles ist da. Wir bleiben nah und haben danach wieder Zeit für uns. Mehr Infos im Reisebüro oder auf aida.de.
Und jetzt geht es weiter mit der Folge. So Schnorchel und dann so mit dem Mund an den Grund gehe und dann so meinen Mund aufmache und dann so Sand zwischen den Zähnen habe und dann so knacken lass.
Oh.
Das liebe ich über alles.
Oh, du Bastard, du wusstest das mein Platz 1. Ne? Du Bastard, du dreckiger Bastard. Oh, du blöde Bastard. Oh. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Und hier sind sie, die beiden Rennfahrer eurer Herzen. Auf der Pole Position begrüße ich die Nase Kosa und ich direkt immer in seinem Feuerschweif, Basti Bielendorfer. Na, wie geht's dir, mein kleiner Sonnenschein?
Ficky, fucky, nah am Sacki. Mir geht's gut, aber auch ein bisschen kacki. Hey, mein Rap ist cool. Halt deine Fresse, du bist ganz schön. Ich hab's nicht ausgesprochen, aber du hast dir gedacht.
Ja, das könnte sogar wahr sein, dass ich so leichte Tendenzen in die Richtung habe, weil ich hatte gestern homoerotische Gefühle für einen Mann, Özcan. Es war ausnahmsweise nicht du.
Warum? Wie ist das passiert?
Ich habe einen Film gesehen und da ist mir wieder mein alter Man-Crush aufgefallen, den ich schon seit vielen, vielen Jahren mit mir rumtrage.
Wen?
Er ist ein bisschen peinlich. Ich habe F1 mit
peinlich.
Ich habe F1 gesehen. Peinlich ist mir ein bisschen peinlich. Ich habe F1 mit Brad Pitt gesehen.
Ah.
Oh mein Gott, ist Brad Pitt noch geil. Das gibt's wirklich. Also, ich glaube, jeder heterosexuelle Mann hat so einen einzigen Mann auf der Welt, mit dem er schlafen würde, und bei mir ist es eindeutig Brad Pitt. Brad Pitt ist mittlerweile, glaube ich, 62 Jahre alt, spielt in dem Film halt einfach mal einen Rennfahrer, was völlig absurd ist. Weil mit 62 kannst du halt kein Rennfahrer, du kannst auch kein Bundesliga-Profi mehr mit 62 sein. Aber er ist ein so unfassbares Leckerchen. Er ist so smart, er ist so gut aussehend, er beherrscht die Situation. Er läuft sogar sexy. Brad Pitt läuft, Alter, der ist 10 Jahre jünger als mein Vater. Verstehst du? Mein Vater läuft in so einer Korthose durch sein Haus und sucht seinen Kugelschreiber. Und Brad Pitt läuft einfach in einer weißen Jeans, läuft er so in Monaco den Rennen, die Rennstrecke ab. So, weißt du, während mein Vater seinen Kugelschreiber sucht. Warum altert Brad Pitt anders als andere Menschen? Verstehst du, was ist mit dem? Der ist 62, Digga, der sollte der sollte in so einem Angelverein sein oder so.
Ja, das ist, ich fand den auch attraktiv, aber jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich eher so Prince Andrew.
Prince Andrew ist genauso alt, Mann. Verstehst du? Das meine ich ja damit.
Prince Andrew
ist 3 Jahre älter, Digga. Ja. Und Prince Andrew sieht aus wie so ein Spülschwamm. Wie so ein
Der ist aber auch kein richtiges Schweinefleisch, Alter. Der Prince Andrew
ja,
ist.
Ja, aber also, es ist gut, dass der Wichser jetzt so gesehen vor Gericht gestellt wird. Aber wir beide wissen, ihm wird nichts passieren.
Natürlich.
Weißt du, ich meine, bisher war die größte Strafe, die er bekommen hat, dass er seine royalen Titel nicht mehr führen durfte. Oh mein Gott.
Ja,
oh mein Gott, ich darf mich nicht mehr Prinz nennen. Ich habe junge Frauen vergewaltigt, aber ich darf mich jetzt nicht mehr Prinz nennen. Was kommt das? Und jetzt, irgendwas wollen sie ihm noch wegnehmen, als wenn der Bruder vom König von England in den Knast gehen würde. Das wird doch eh nicht passieren.
Das ist so crazy, Digga. Also, aber jetzt wurde er ja verhaftet, nicht wegen diesen mutmaßlichen Vorwürfen, sondern er wurde verhaftet, weil er angeblich Staatsgeheimnisse preisgegeben hat.
Ja, aber das ist wie bei Al Capone früher, verstehst du? Sie wussten nicht, was sie gegen Al Capone machen sollten. Es stand im Raum der größte Mobster von Chicago in den 20er Jahren, bla bla blub, Morde, Morde, Morde. Am Ende haben sie ihn wegen Steuerhinterziehung in den Knast gebracht, wo er dann auch gestorben ist an Syphilis. Und bei ihm wird das halt einfach nicht passieren. So, sie haben nach irgendeinem Engel. Das Ding ist doch, wir wissen alle in diesen. Übrigens wollte ich über meinen Gay Crush für Brad Pitt reden und du kommst mir hier mit Prince Andrew, aber okay.
Ja, okay, aber warte, dann ficken wir jetzt erstmal Brad Pitt. Wie würdest du ihn?
Ist so lecker. Ja. Also ich würde ihm mal richtig, ich würde ihm ein Formel-1-Auto, also ich würde ihn da reinhängen, mhm, dann würde ich ihm richtig geben. Ohne Scheiß. Hast du den Film gesehen?
Nee.
Du musst den Film sehen. Du musst den Film sehen. Es ist ein Hochglanz-Commercial für die Formel 1. Es ist eigentlich ist ein Werbefilm. Es ist wie ein 153 Minuten Werbefilm, der aber so geil aussieht. Und ich bin ja noch nicht mal Rennsport-Fan oder so. Ich glaube, ich habe in meinem Leben 2 Formel-1-Rennen gesehen. Aber wie diese Formel-1-Rennen gefilmt sind, ist so gut gemacht. Es ist wie bei Top Gun.
Ja.
Top Gun, ich interessiere mich auch nicht für Militär und für Flugzeuge und so. Und trotzdem ist Top Gun so ein Waffenporno, dass man da sitzt so, wow.
Deswegen hast du Aktien von Rheinmetall.
Ich habe mir danach erstmal richtig stabil Aktien von Rheinmetall und jetzt steige ich noch in die Formel. Jetzt noch in die Formel 1 steige ich jetzt auch noch rein. Jedenfalls, der Film geht um einen alten ehemaligen Formel 1 Fahrer namens Sonny Hayes. Natürlich heißt das Sonny Hayes.
Sonny Hayes, natürlich.
Der von seinem Freund, halt dich fest, Javier Bardem spielt Ruben Cervantes. Natürlich heißt er Ruben Cervantes. Sein ehemaliger Kollege, aber auch Rivale, der jetzt selber einen Rennstall betreibt und dessen Rennstall Apex richtig am Arsch ist. Und deswegen muss der Sonny, der ein Sonny-Boy ist, ein alterner Playboy im weitesten Sinne, der um die Welt reist, um einfach an Rennen teilzunehmen. Es geht ihm aber nicht ums Geld, es geht ihm einfach nur ums Fahren, verstehst du? Es geht ihm nicht ums Geld. Es geht um so Sachen wie Geld, geht es ihm nicht, es geht ihm ums Fahren. Und dann greift er ihn irgendwo auf, wo er irgend so ein useliges Rennen gewinnt. Nee, in dem Fall Daytona gewinnt er dann. Und will aber jetzt weiter, um irgendwie am Strand irgendwelche Buggys zu fahren und so. Und dann überredet er ihn aber, dass er nochmal zurückkommt, um den Rennstall zu retten. Und jetzt rate mal, wie der Film ausgeht. Naja, muss man ja, also relativ erwartbar.
Spoiler doch.
Nein, aber man weiß schon am Anfang, das wird wahrscheinlich nicht in der Katastrophe enden, sondern wahrscheinlich wird es gut ausgehen. Aber es ist so ein Feel-Good-Film. Du guckst dir ihn an, es gibt ein paar kesse Sprüche. Und Brad Pitt sieht einfach unfassbar gut aus.
Ein paar Kesse-Sprüche.
Ein paar Kesse-Sprüche. Ja, es gibt halt einfach so, reden Menschen nicht miteinander, verstehst du?
Das ist so eine coole Typen, die so cool.
Weißt du, ja, es kommt dann zu so einer Szene, wo er dann so im Tunnel ist und dann den Wagen fährt und er spürt den Wagen und so. Und dann guckt halt der Race-Manager, guckt dann so auf die Kamera und sagt dann sowas, was tut er da? Und dann die Frau neben ihm, er fliegt. Und ja, ist klar, natürlich, so reden Leute im normalen Leben. Aber es ist trotzdem ein hochunterhaltsamer, der erste finanzielle Erfolg von Apple Plus, der auch im Kino lief. Und Brad Pitt ist einfach so ein cooler Motherfucker, Alter. Wie kann man so, ja, ich weiß, dass der wahrscheinlich Babybrot trinkt, den ganzen Tag in irgendeine Embryonalhülle eingehüllt wird, damit der so aussehen kann mit über 60. Aber dieser Mann, Der atmet Hollywood. Weißt du, solche Hollywood-Stars werden wir nicht mehr haben in Zukunft.
Basti, guck mal ganz kurz, du kleiner Bastard. Seit sieben Minuten und 6 Sekunden
rede ich über Brad Pitt.
Redest du durchgehend ohne Pause und erklärst uns allen einen Film, auf den wir alle keinen Bock haben.
Was? Der Film hat 700 Millionen eingespielt. Du bist einfach irgend so ein ehrenloser Hund.
Weil du gesagt hast, es ging eigentlich die ganze Zeit darum, dass du Brad Pitt wegflexen willst. Okay? Und du hast gar nicht darüber geredet. Du hast uns den ganzen Film erklärt, du hast uns die Dialoge erklärt, wie der Film aufgebaut ist. Und keiner hat gefragt. Verstehst du? Du bist der Typ, mit dem man in dem Café sitzt, du setzt dich so auf einmal so an meinen Tisch und meinst so, kann ich hier sitzen? Ich so, ja, gerne, ist noch frei. Und dann laberst du einen so richtig voll, du so, ja, also hören Sie mal zu, in diesem Café, aber darf ich Ihnen mal ganz kurz, also ich habe gestern so einen Film angeguckt, Brad Pitt intensiv mit seiner weißen Hose und dann fährt der Formel-1-Wagen wie bei Top Gun und dann sind so, er fliegt, ja, so Dialoge, die man nicht kennt, ja, das ist eigentlich ganz spektakulär. Und ich habe mir gerade einen runtergeholt. Du bist ein kleiner Fischlein, Alter. Basti,
ich werde irgendwann so ein unangenehmer Opa, der in Cafés sitzt und darauf lauert, dass junge Leute ihm einen Tisch anbieten. Ja, jetzt eigentlich schon.
Oder Modus, du bist über 40, Alter. Du bist über 40.
Ja, aber ich bin noch jung genug für Brad Pitt. Und ich setze mich einfach in Cafés und dann warte ich, dass junge Leute so aus Mitleid mich kurz ansprechen. Und dann laber ich die zu.
Und dann holst du deinen Pimmel raus.
Und dann irgendwann hole ich meinen Pimmel raus.
Ich schwör's dir, Basti, du bist so ein Typ, Digga. Du wirst irgendwann, deine Karriere wird so enden, dass man sagt so, Comedian wurde
erschlagen
festgenommen, weil er in der Fußgängerzone onaniert. Du bist so ein Typ, Digga. Irgendwann, du sagst, ich will wieder Aufmerksamkeit. Ich bin Bastian Bielendorfer, Bestseller-Autor, Spiegel. Ah, Ey, ich könnte mir das so richtig...
es ist doch eine bewundernswerte Eigenschaft, dass du schaffst, einfach jedes Gesprächsthema, egal was man macht, immer wieder auf die Ebene zu bringen, dass ich irgendwo beim Onanieren sterbe. Das ist doch auch eine Sondereigenschaft, die nur du hast.
Ja,
verstehst du? Du hörst nicht zu, trägst nichts bei und am Ende beleidigst du mich. Das ist eine Art von Systematik und Dynamik, die mir wirklich in diesem Podcast gut gefällt. Ich genieße das.
Ich beleidige nicht. Ich stelle fest, das ist eine zukunftsorientierte Darstellung deines Lebens. Oder?
Wirklich.
Hey, Bro, also, aber was denn? Wie lange jetzt noch, Basti? Guck mal, wie alt bist du jetzt? Sag mal.
Wie lange ich den Job noch mache oder wie lange ich dich noch ertrage?
Ja, aber wie lange du den Job noch machst? Guck mal, wie alt bist du jetzt? 42?
42, ja. Also 42. In spätestens 10 Jahren will ich um die Welt reisen und Rennen gewinnen, verstehst du? Einfach so Buggy-Rennen am Strand oder so. Und dann, wenn ich dann in der Abgeschiedenheit irgendwo im Oman lebe, in so einem Jurtezelt oder so einer Scheiße und irgendwie entschlossen hab, dort Käse zu machen oder so, dann stehst du eines Tages auf der Fußmatte. Weißt du, bärtig, ein bisschen runtergekommen, weil du mittlerweile am Frankfurt Hauptbahnhof Drogen verchecken musst, weil du alles durchgebracht hast mit deinem absurden Lebensstil. Und dann sagst du, Basti, hör zu, es läuft nicht mehr so, ich muss dich zurückholen. Hast du Bock zurückzukommen zu Bratwurst und Baklava? Und dann werde ich mich in meinen verbalen Formel-1-Wagen schwemmen, werde den auftanken lassen, dann werde ich hier rüberkommen, verstehst du? Und dann werde ich deinen Arsch wieder retten und dann wirst du dankbar dafür sein. Dann wirst du sagen, du bist mein Brad Pitt, Basti. Und dann wirst du sagen, das ist richtig. Und jetzt zieh ich eine weiße Hose an und zieh dich durch wie Andrew.
Aber ich will, ich kann dir eine Sache garantieren, Basti, ich werde dich definitiv nicht anrufen.
Das ist sehr unwahrscheinlich.
Aber apropos Frankfurt, ich habe jetzt in Frankfurt gespielt 2 Tage und danach waren wir in der Peak Dame. Alter, was für ein geiler Laden ist das denn bitte?
Hatte ich meinen ersten Stand-Up-Auftritt.
In der Peak Dame?
Ist das nicht der Strip-Club in Frankfurt?
Nee, das ist ein Club, das ist kein Strip-Club.
Okay, ich war mir relativ sicher, dass der so hieß. Ich hatte vor 15 Jahren oder so meinen allerersten Stand-Up-Auftritt in einem Club, in dem gleichzeitig Stripper aufgetreten sind. Ich dachte, es wäre Peak Dame gewesen.
Nee, Peak Dame ist so, also ist ein Club im Club, sage ich jetzt mal. Es gibt mehrere Floors. Das ist von Max Goga und seinem Vater. Das ist so ein Familienunternehmen, gibt schon seit den 60er Jahren. Und
toll.
Das Geile ist, vor dem Laden steht der Dompteur.
Der Dompteur.
Der Dompteur, genau. Und um reinzukommen, musst du halt etwas machen. Zum Beispiel ein Rückwärtssalto, Liegestütze. Weißt du, da gucken die einfach, wie gesellig du bist und ob du gut gelaunt bist.
Du musst einen Rückwärtssalto machen, damit du sagen, wie gesellig ich bin.
Ey, Basti, wir sind da rein. Es war wirklich krass, Alter.
Was hast du denn gemacht? Deine alte Zirkusnummer, wo du dich von vier erwachsenen Männern gegen eine Wand werfen lässt?
Nee, der war ja bei mir in der Show, der Dompteur. Wir sind natürlich mit dem gesamten Team dorthin, weißt du?
Deine ganze Entourage, die Jungs.
Ja, wir haben alle Techniker etc. Ja, ich bin halt mit, weißt du, ich trinke ja kein Alkohol, ist ja gerade Ramadan und
Ramadan.
Genau, ich habe mich einfach so dazugesellt, aber es war wirklich cool. Also ich fand es einen sehr, sehr geilen Laden, wirklich. Also es ist ein Familienunternehmen, Digga, und die wohnen alle in dem Haus. Und
was für ein Haus?
Dieses gesamte Gebäude gehört denen. Der Max zum Beispiel wohnt dort ganz oben, dann im dritten Stock ist ein Fitnessstudio und ein MMA-Bereich, wo die trainieren.
Hast du einen Werbevertrag mit denen oder so? Habe ich irgendwas verpasst? Muss ich jetzt sagen, wow, wer ist das?
Ich erkläre dir das ja nur. Du kommst da nicht rein. Also dieser Fitnessbereich ist ja für die privat. Das ist ja nicht für andere zugänglich. Also die haben mir da nur so einen Rundgang gemacht. Es gibt auch eine Doku über die. Weißt du, weil das hat der Opa
schon. Okay, dann war
das
definitiv nicht der Laden, in dem ich gespielt habe. Ja. Der Laden, in dem ich gespielt habe damals, war ein Talentwettbewerb. Unsere gemeinsame Freundin war damals auch da, Nina, und saß an dem Biertisch. Neben ihr so 3 Opas in so Trenchcoats und neben mir hat jemand gestrippt, während ich versucht habe, Stand-up zu machen.
In Frankfurt?
In Frankfurt. Aber ich hätte geschworen, der Laden hieß Pik Dame. Aber vielleicht hieß er auch Pik Ass oder so, verstehst du?
Okay.
Aber es war auf jeden Fall so ein Kartenname, so irgendwie. Ganz seltsam. Wahrscheinlich gibt's den Laden auch nicht mehr. Wahrscheinlich ist er danach direkt vom Gesundheitsamt zugemacht worden.
Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, mein Tourbegleiter hatte das Auto geparkt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, hey, ich, äh, ich will gehen, aber ihr könnt ja noch hier bleiben, weißt du, weil ich, er konnte so, also ich habe denen gesagt, trinkt, ich fahre nachher selber. Dann bin ich zu meinem Auto gelaufen. Das war so lustig. Einer von den Türstehern hat mich begleitet. Ich steige ins Auto ein und ich musste jetzt meinen Sitz umstellen und das Auto war direkt vorm Puff im Bahnhofsviertel. Und da kam so ein Typ raus, Digga, aus dem Puff. Ich bin im Auto, es ist so dunkel und der ist so voll glücklich rausgekommen aus dem Puff, hat so die Hose hochgezogen, weißt du, und läuft so glücklich über die Straße und dann sieht er aber, dass ich ihn beobachtet habe. Und dann hat er so ganz schnell auf den Boden geguckt und ist dann voll hektisch gelaufen. Ich habe mich da totgelacht, Mann. Das war so funny.
Ich dachte, er hat dich erkannt und wollte ein Foto oder so.
Nee, ich habe ihn dann weggeflext. Also,
natürlich. Ja.
Aber es ist schon heftig, Frankfurt Bahnhofsviertel, aber nicht so, wie jetzt alle sagen. Also, wenn man das kennt, wenn man da groß wird, dann ist es einfach so. Natürlich als Touri oder wenn du da mal durchfährst und da mal durchläufst, bist du schockiert, aber ich glaube, für die Leute, die da leben, die das tagtäglich kennen, ist es halt normal.
Es gibt halt kein schönes Bahnhofsviertel und Frankfurt gilt in Deutschland als das Schlimmste, weiß ich nicht so, aber es ist trotzdem seltsam, dass Bahnhöfe aus irgendeinem Grund ja immer Drogenhandel, Prostitution, all das anziehen. Das findet ja irgendwie immer in Bahnhofsnähe statt. Das muss ja irgendeine geschichtliche Herkunft haben. Betteln macht Sinn, also warum es dort viele Bettler gibt und Obdachlose, die halt Leute anschnorren, weil natürlich du am Bahnhof genauso wie am Flughafen dauerhaft wechselndes Publikum hast. Mhm. Und dementsprechend immer neue Leute, die du anquatschen kannst. Aber warum jetzt die Drogenszene genau, also historisch belegt, an jedem Bahnhof am Start ist, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil Bahnhöfe 24 Stunden am Tag geöffnet sind.
Oder logistische Gründe. Ja, da ist halt viel Durchlauf.
Das wird es wahrscheinlich sein.
Ja, keine Ahnung. Also wenn du Drogen verkaufen würdest, wo würdest du die für... Apropos Drogen, Digga, hast du das mitbekommen mit El Mejo?
Was ist El Mejo? Du meinst in Mexiko, dass da gerade richtig die Hölle los ist?
Ja, Mann, die haben doch den Kartellboss.
Ich habe da vorhin noch mit meiner Frau drüber gesprochen. Ich habe das nicht ganz verstanden, warum das Kartell jetzt Flughäfen angreift. Also die haben einen Kartellboss ermordet, ein Kartell hat ein anderes Kartell.
So, nein, das Militär. Die Militärpolizei wollte den festnehmen und hat ihn getötet. Also bei dieser Operation wurde der einer von den, es gibt ja mehrere Kartelle dort, und einer von diesem CJFB oder so heißt das Kartell, ist irgendwie eine Abkürzung, der ist gestorben. Die haben den Versuch dann von dem Ort mit dem Flugzeug nach New Mexico, aber auf dem Flug dorthin ist er dann gestorben. Und jetzt nimmt das Kartell halt die ganzen Städte auseinander.
Boah, ist auf jeden Fall Stimmung in Mexiko.
Ah, Junge, ne? Die haben doch einmal von diesem einen Kartellboss den Sohn festgenommen. Und da war ja das Gleiche lustiger. Dann sind die Kartellleute mit ihren Pickups, wo Maschinengewehre drauf sind, einfach in die Stadt, haben Polizisten angegriffen, haben die ganze Stadt auseinandergenommen, dass die den Typen wieder freigelassen haben. Das ist schon hart.
Also sagen wir mal so, man kann sich die Macht, die diese Kartelle in solchen Ländern haben, nicht wirklich vorstellen. Weil das ja, natürlich sind das Rechtsstaaten, aber du musst halt, ich werde jetzt nicht wieder erwähnen, dass meine Partnerin aus Kolumbien kommt, aber ja, die hat mir natürlich auch erzählt, wie es da abläuft so. Und du hast halt einfach Politiker und Strafverfolgungsbehörden, die auch Angst haben vor den Leuten so. Berechtigt Angst. Ist ja auch das Gleiche mit Berliner Clans und so. Also da würden, glaube ich, auch ein paar Staatsanwälte und so härter gegen vorgehen, wenn die Leute nicht persönlich Angst hätten, dass ihnen was passiert. Das ist ja nicht mal so, dass das nur in Mexiko oder Kolumbien so ist, sondern es gibt's ja auch in Deutschland. So, und das ist halt schon krass. Also wenn selbst die Polizei oder der Staat kapituliert und sagt, ey, wir lassen da mal lieber die Finger weg, weil sonst fliegt uns nächste Woche hier das Gebäude in die Luft. Das ist schon eine krasse Situation.
Ja, aber ich glaube, das kannst du, also in Relation kann man das jetzt nicht setzen, Digga. Also die Gewalt.
Die Gewalt, ja, die da in Südamerika und Mittelamerika passiert, ja, klar. Ja, das ist nochmal. Also, nee, natürlich, das ist nochmal eine andere Liga. Aber trotzdem ist es halt einfach so, dass die da kapitulieren teilweise davor. Und wenn dann sowas passiert, da ist die ganze Kultur, die ganze Gesellschaft ist durchdrungen von dieser von diesen Verbrecherorganisationen. So, ne? Die haben halt einfach eine extrem hohe Macht dort.
Mhm.
So, und das ist schon krass. Also das kann man sich in der Art und Weise hier in Deutschland, glaube ich, nicht vorstellen, was das bedeutet. Natürlich auch Waffengewalt. Also wir haben ja hier Glück, guck mal, wie viele Waffentote haben wir im Jahr? 80 oder so. Amerika, Südamerika, da geht's in die Tausende, viele Tausende so Menschen, die durch Waffen sterben, weil Waffen halt auch überall sind.
Weißt du, wie viele Waffen in Deutschland im Umlauf sind?
Ich glaube, mehr als man denkt, aber halt trotzdem, kommt immer, wie du es einrichtest, ne? Sportwaffen etc. Ich
ja,
weiß nicht,
aber
wie viele
es sind
Waffen
ja generell
haben.
Waffen, weil wir immer sagen, ja, in Deutschland gibt's nicht so viele Waffen. Habe ich letztens irgendwo gelesen, 5 Millionen.
Meinst du 5 Millionen?
5 Millionen. Stand letztens in einem Artikel.
Hätte ich jetzt nicht geschätzt. So, ich weiß nicht, was da jetzt mit Schützenvereinen, Sportwaffen und so, aber ich meine, weißt du, in Deutschland, du brauchst einen Waffenschein, du wirst überprüft und so. Das ist ja, besonders in den USA, ist ja kompletter Wahnsinn. Du kannst ja wirklich bis heute in Supermärkten Munition kaufen. Stell mal vor, könntest du bei Aldi Shotgun-Munition kaufen.
Nee, du kannst ja auch eine Waffe kaufen.
Ich weiß nicht, ob man mittlerweile so bei Walmart und so noch Waffen kaufen kann, aber früher konnte man das. Ne?
Ja, ja, kann man. Und es hängt halt ab, in welchem Bundesstaat. Aber in vielen Bundesstaaten kannst du das noch machen. Also,
wie soll man sagen, so, ne? Es hält die Leute nicht von Amokläufen ab, weil wenn du wirklich irgendwas Schlimmes machen willst, dann kommst du immer an irgendwas ran. Aber natürlich gibt's viele versehentliche Tote. Es gibt irgendwie Kinder, die ihre Eltern erschießen und so.
Hast du es mitbekommen
also
mit dem Vater? Jetzt das Kind. Das hat sein Vater erschossen in den USA, weil er kein Nintendo, 11-Jähriger. Der Vater hat ihm verboten, Nintendo Switch zu zocken. Und dann hat er den Nintendo Switch gesucht, hat dann den Schlüssel gefunden für den Waffenschrank, hat gedacht, ah, vielleicht ist da drin, hat aufgemacht, hat gesehen, ah, nicht drin, aber ich schnapp mir ein Gewehr, ist einfach ins Schlafzimmer und hat dem Vater in den Kopf geschossen.
Fucking hell, Alter. Ja, das ist so düster, ne?
Das ist richtig so crazy ass shit, Alter. Was für düster,
ja, Digga. Das ist absolut schrecklich. Aber dieser seltsame Glaube, dass Leute sicherer sind, wenn sie, ich würde zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragen würdest, so, will ich eine Waffe im Haus haben? Auf gar keinen Fall.
Auf
würde
jeden
ich eine Waffe
Fall.
Haben. Auf jeden Fall.
Ich würde mir sofort eine Waffe holen.
Also wenn du die Wahl hättest, man könnte jetzt, du müsstest ohne Waffenscheinprüfung, ohne psychologischen Tralala, ohne alles, einfach, du könntest jetzt irgendwo hingehen, könntest dir eine Waffe kaufen für zu Hause, willst du dir eine Waffe kaufen?
Ja, natürlich würde ich mir eine Waffe kaufen.
Du willst eine Waffe kaufen?
Du willst keine Waffe kaufen?
Nee.
Also wenn du wüsstest, dass jeder eine Waffe kaufen kann, würdest du dir keine Waffe kaufen?
Ja gut, wenn sich jeder eine Waffe kaufen will, würde ich nochmal überlegen vielleicht. Ja. Aber nee, grundsätzlich möchte ich das nicht in meinem Haus haben. So. Weil, also ja, wobei man natürlich auch sagen muss, wir leben in einer Kultur, in der das omnipräsente Gefühl der Gefahr und des Überfallenswerdens und so halt nicht... Also ich bin in meinem Leben noch nicht überfallen worden. Ich bin noch nicht ausgeraubt worden in Deutschland. Ja?
Ja, also in Deutschland abgezockt, ja. Also oder halt auch, ja, also klar, Digga.
Was heißt abgezockt?
Ja, abgezockt, also gib mal deine Jacke her, zieh deine Schuhe aus. Kennst du es nicht?
Nee.
Ja. Herzlich willkommen in der Welt, Basti.
Ja, ich bin wahrlich nicht in Heidelberg aufgewachsen. Also ist
ja, Heidelberg ist eine gute Stadt, ja. Aber
ja, ich bin in Gelsenkirchen aufgewachsen. Also es wäre schon ein realistisches Szenario. Kann ja auch passieren, also dass Leute dich ausrauben, theoretisch. Ja. Aber so omnipräsent, wie das jetzt in Südamerika oder Mittelamerika ist, ist es halt einfach nicht. Ne?
Ja, in der Türkei wurde ich mit Messer gezogen und auch diese Rasierklinge. Haben Jugendliche Kinder gezogen oder wir wurden auch mit meinem Cousin wurden wir auf der Straße halt abgezogen halt. Dann kamen halt so Typen, haben gemeint, gebt euer Geld, was habt ihr in den Hosentaschen, alles raus, gebt her, sonst als Schläger in der Hand, dies und das. Und dann, wie alt war ich da? 12, 13.
Okay.
Ja.
Krass. Ich bin mal auf Gran Canaria, bin ich mal ausgeraubt worden. Vor langer Zeit, so mit 18 oder so.
Echt? Wie mit Machete und so, oder?
Nee, mit Messer halt. So, hier, gib deine Sachen. Ich hatte aber nichts. Dementsprechend war es jetzt nicht spektakulär. Okay. Vielleicht 30 Euro oder so. Also war jetzt, aber trotzdem natürlich nicht cool, wenn sowas passiert. Das möchte
Digga,
man nicht.
Das
aber
ist
so.
Übel, Alter. Ja, aber es ist ja keine Lösung. Ich gebe dir da auch vollkommen recht. Was willst du machen, Digga? Hast eine Knarre zu Hause und dann jemand kommt, bricht bei dir ein, dann kannst du den nicht einfach erschießen. Also das ist ja auch so ein Thema, was man da denkt, oh, ich habe eine Waffe zu Hause. Wenn du den erschießt, dann bist du schuld. Dann gehst du
in den Knast. Kommt drauf an, im deutschen Gesetz, im amerikanischen gibt es ja dieses Trespassing, ne? Also wenn jemand auf dein Grundstück kommt, ohne deine Erlaubnis und du ihn warnst, wie auch immer, darfst du ihn theoretisch erschießen in Texas oder so.
Ja, in Texas, aber
wenn
aber
du sagst,
nicht
ja,
in Villingen,
aber in Villingen-Schwenningen wahrscheinlich nicht. Ja, können Sie mal von meinem Rasen runtergehen? Nö. Ja, jetzt erschieße ich sie. Weiß ich nicht. Glaube ich, darf man nicht. Aber in den USA ist dieses Trespassing-Gesetz, wenn du jemanden, du hast dein Property, das ist ja immer das I'm my property. Und wenn dann jemand auf dein Property kommt.
Get off my property!
Genau. Und dann hat er noch so 10 Sekunden und andernfalls schießt du den halt weg.
Mhm.
Und das ist, es ist immer wieder erstaunlich, wie Leute dann irgendwie nicht verknackt werden. Es gab doch letztes Jahr den Fall von einem Rentner im Kino, 80-jähriger Rentner in Amerika, der hat sich gestritten im Film mit jemandem irgendwie, weil der gequatscht hat. Und dann hat der andere, ich glaube, der war mit seinem Sohn da, hat Popcorn auf ihn geworfen und der hat ihn halt erschossen.
Nein.
Und soweit ich mich erinnere, ist der freigesprochen worden wegen Notwehr oder zumindest zu kleiner Geldstrafe oder so.
Ja, wer kennt es nicht? Schädelbasisbruch durch Popcorn, Alter.
Ja, natürlich. Wenn der ganze Eimer kommt, da kann man schon ein Neugeborenes mit treffen. Ja, was willst du dazu sagen, so, ne? Ich meine, allein der Gedanke, dass du du sitzt in einem Kino, so, isst Popcorn, gerätst in eine doofe Diskussion mit irgendjemandem. Der Typ hat im Kino eine Waffe dabei, was er darf, ne? Also es gibt ja diese Staaten, wo man halt open carry in a gun, darfst du halt. Darfst deine Waffe dann theoretisch am Körper tragen? Und allein der Gedanke, so eine bewaffnete Gesellschaft, das hilft
jetzt,
wirklich
keinem. Aber jetzt mal ehrlich, Basti, guck mal, ich bin dagegen, dass, also allein nur der Gedanke, dass jemand eine Waffe mit sich führt, ist schon ekelhaft. Und ich bin auch dafür, dass generell, Digga, es sollte ein generelles Messerverbot geben. Warum soll jemand ein Messer mit sich rumtragen? Verstehst du? Ja, man sagt ja, aber die Handwerker, ja, Morok, dann ist er ja ein Handwerker am Anakim, der hat dann ein Ausweis, ich mach das beruflich, ich bin gerade auf dem Weg zum Job, aber wenn du da halt nicht auf dem Weg zum Job bist, dann solltest du halt kein Messer dabei haben. Verstehst du? Warum soll jemand ein Messer dabei haben? Waffenverbotszone, hä? Natürlich, ich sehe das Schild, oh, ich muss jetzt meine Machete hier vorne lassen. Dann laufe ich mal so rein. Weißt du, das ist doch Schwachsinn. Da hält sich doch keiner dran. Und das
ja,
allein zu
also
wissen.
Also diese ganze Dings ist sowieso sehr kritisch, ne? Also diese ganze Waffenverbotszonen-Scheiße, das ist sowieso alles irgendwie sehr albern.
Ja, aber warum macht man das? Weil man dann sagen kann, hey, jetzt haben
wir. Wir haben ja das dahin geschrieben.
Genau, und jetzt haben wir die Möglichkeit, gegen euch vorzugehen. Warum macht man nicht ein generelles Messerverbot? Verstehe ich nicht, Digga. Warum gibt's kein generelles Messer? Wer muss ein Messer mit sich tragen? Sag mir das mal.
Metzger und Leute, die gern schnitzen.
Ja, genau. That's it. Also, aber du brauchst doch kein Messer, Digga.
Also, gibt's das nicht? Also, darfst du theoretisch mit dem Küchenmesser durch die Gegend laufen? Jetzt mal ehrlich, ich weiß es nicht. Darf ich das?
Ich weiß es nicht.
Dürfte ich jetzt theoretisch einkaufen gehen, die ganze Zeit mein Küchenmesser in der linken Hand haben? Wäre das legal?
Nee, also ich glaube so in der Öffentlichkeit, dass du das direkt in der Hand hältst, das ist, glaube ich, verboten.
Aber ich sag mal so, also jetzt mal zu deinem Messerverbot. Leute, die bereit sind, immer ein Messer an sich zu haben für Eventualitäten, glaubst du ernsthaft, die stört's, wenn das jetzt verboten wird? Das ist doch auch ein bisschen die Frage. Also glaubst du, jetzt sagt irgendein halbprofessioneller Fußgängerzonen-Messerstecher, nee, also die haben letzte Woche dieses Verbot erlassen, jetzt mache ich das aber nicht mehr. Das scheint mir jetzt illegal zu sein. Weiß ich nicht. Das ist halt auch ein bisschen albern. Das ist so ein bisschen wie im Flugzeug, wo dann auch steht, bitte keine, also du hast ja vorher, bevor du in den Bereich gehst, wo du untersucht wirst, also wie nennt man das immer, Sicherheitscheck, da steht ja dann auch so, kein atomares Material, keine Handgranaten. Ich denke so, ey, also ernsthaft, wer hier mit einer Handgranate reinläuft, der hat wirklich andere Probleme, als dass er darauf hingewiesen werden muss. Der wird das schon wissen, dass er die nicht mitnehmen darf.
Ja, da geht's ja halt auch um Transportgut und bla bla, aber guck mal, also ich glaube, wenn du, also warum hat keiner eine Waffe in Deutschland? Also, warum willst du dir jetzt keine Knarre kaufen, illegal? das machst du halt nicht, weil du denkst, was glaubst du, wie viele Leute schon mit dem Gedanken gespielt haben? Ich hole mir also eine Knarre einfach so, weißt du, illegal irgendwo für 1000 Euro, 2000 Euro, hast eine Knarre ohne Nummer. Machst du nicht, weil du Schiss hast, wenn du erwischt wirst, dass du halt am Arsch bist. Und so also ist es ja, und so ist es auch mit, also wenn du Messer generell verbieten würdest und da halt auch eine harte Strafe drauf setzt, weißt du, dann überlegt man sich 10-mal. Weißt du, wenn jetzt so ein halbstarker 14-Jähriger sich denkt, ja, fett, Alter, ich hol mir ein Messer. Ja, aber wenn er wüsste, Digga, wenn ich erwischt werde, mich richtig gefickt und wir haben eine hohe Geldstrafe, die wir noch zahlen müssen als Familie, dann überlegst du dir das 10-mal. Weil dann holt er sich ein Messer, wird erwischt, dann kriegt die 2000 Euro, dann kriegt er zu Hause erstmal Bretter, Drehkick, Ellenbogen, Knietechnik vom Vater, von der Mutter. Und dann überlegt er sich 2-mal, ob er dann wieder ein Messer. Ja, Digga, irgendwas muss er machen. Also ich glaube, die Lösung ist nicht zu sagen, ja, Klingen bis 7 Zentimeter sind erlaubt. Hä, als ob mir das nicht wehtut. Verstehst du? Wenn der Typ mir eine Klinge, Alter, an mein Bein zieht und einmal hochzieht, bei 7 Zentimeter passiert mir nichts. Bei 10 wäre schon gefährlich. Als Maul,
ist das so? Alter. Ist das so, dass die Regelungen so sind? Ich weiß es wirklich nicht. Ich kenne mich mit deutschen Messerverboten nicht aus.
Du darfst keine Messer, die man zum Beispiel mit einer Hand betätigen kann. Man bräuchte 2. Weißt du? Also kein Messer, wo du jetzt zum Beispiel mit dem Daumen einfach hochklappen kannst. Sie haben da so eine kleine Vorrichtung, so wie eine Minischraube und dann, oder Aufspringmesser, Klappmesser oder Butterfly, die sind verboten. Aber Messer, die man mit 2 Händen öffnen kann und die eine gewisse Klingenlänge haben, die sind erlaubt. Trotzdem scheiße, Mann.
Ja, es sind so seltsam alberne Legalitätsregeln, die oft so nicht mit der Realität übereinander stimmen, ne? Und natürlich ist in der idealen Welt ist niemand bewaffnet und die Leute gehen sich nicht an die Gurgel. Ich glaube aber zum Beispiel, dass halt in Ländern wie den USA, wo jeder Zweite eine Waffe trägt, einfach die Gefahr besteht, dass Menschen es benutzen dann so, ne? Und dann gerätst du irgendwie in Rage auf dem Parkplatz in einer Diskussion über einen scheiß Parklücke und bist, erschießt dann jemanden. So, ja, oder stichst jemanden ab, ne?
Ja. Also, Basti, du hast ja auch dickere Eier, wenn du so einen Teil dabei hast.
Klar.
Verstehst du? Glaubst du, so ein 16-jähriger Lauch, der würde bei dir aufmucken, wenn er sein Messer nicht dabei hätte? Dann überlegt er sich's 5-mal, weißt du? Aber weil er das Messer dabei hat, was? Verstehst du? Dann muckt er natürlich, weil er weiß, Digga, ich hab ein Messer und jetzt zieh ich das gleich und dann verpissen die sich. Weißt du? Und ich kenn das doch, Digga, ich kenn das doch aus dem Viertel, ich weiß doch, wie es bei uns war damals. Verstehst du? Dann hast du ja immer diese 2, 3 Psychos, die immer was dabei hatten. Und hast du dir halt 2, 3 Mal überlegt, ob du den jetzt dumm anguckst oder dumm anmachst oder mal einen Satz sagst oder ob der ein Messer zieht und auf dich zugeht, Digga. Ich war am Schlossplatz, als einer von Pedro, ein Kumpel von mir, da war ein Typ aus Stuttgart Nord, Digga, der hat ein Messer gezogen, mitten auf dem Schlossplatz ist dem hinterhergerannt und ich dem Typen mit dem Messer hinterher und hab den versucht so, ey Bro, scheiß auf den, egal. Der so, ich fick den jetzt. Ich so, nein, ey Bro. Also das ist schon, ich hab selber Schiss, aber ich will meinen Kumpel schützen, weißt du? Auf der anderen Seite denke ich mir, was ist, wenn er jetzt mich absticht? Aber irgendwie konnte ich da auch nicht weg. Aber dieser Moment, der hatte so ein Schweizer Taschenmesser, hat er halt aufgezogen, aber es war trotzdem ein Messer. Digga.
Ja, ist halt eine wahnsinnig dumme Sache, ne?
Ja, natürlich.
Leute unterschätzen halt auch komplett den Effekt, den Messer haben. Also, wenn du jemanden in der falschen Stelle triffst damit, ist er halt einfach tot.
Ciao.
Da macht es keinen Unterschied, ob du jetzt eine Schusswaffe hast oder ein Messer. Ich hatte im Gefängnis damals Leute, die haben in einem Streit ein Messer gezogen. Ein Stich an der falschen Stelle, Aorta, Herz, Lunge, tot.
Bein, so. Moruk. Bein unterschätzen viele. Weißt du, ja, wenn du ins Bein stichst, weil die denken, hey, ich steche dem jetzt ins Bein. Aber wenn du da an die falsche Stelle kommst, kommst halt an die große Arterie und dann ciao. An die Beine.
Ich finde insgesamt, dass letzte Woche habe ich was gelesen und da ist mir auch irgendwie wieder so, wo ich so dachte, unser Gesetzgeber oder unsere ganze Gesetzgebung ist irgendwie albern. Da ist in Niedersachsen ein 22-Jähriger mit seinem Porsche geblitzt worden, von einem Schulzentrum. Mit 110 Stundenkilometern.
Okay.
Wo man 30 darf. Und er war so schnell, dass die Polizei nicht mal hinterhergekommen ist, um ihn zu stoppen. Und dann ist er eine Stunde später an der gleichen Stelle mit 119 geblitzt worden.
Okay.
Also über 70, nee, warte mal, 90 Kilometer über dem, was man darf. Also fast 100 Kilometer schneller, von der Schule. Ich will jetzt hier nicht den Großpädagogen raushängen lassen.
Aber
weißt du, das, und rate mal, was die Strafe ist.
Was denn?
Also ein Bußgeld von 800 Euro, aber weil er es ja zweimal gemacht hat, kann es unter Vorsatz 1600 Euro heißen.
Mhm.
Und halt Führerscheinentzug für eine gewisse Zeit.
Aber ganz das ehrlich, ist so Digga, übertrieben, Digga. Ey, ganz ehrlich, Digga. Einmal fährst du mit dem Porsche schnell und dann gleich sowas. Ey, Digga, dem gehört das Auto weggenommen. Führerschein weg, Auto weg.
Richtig.
Führerschein ohne weg, Schein. Auto weg, wie in der
Alter,
Schweiz.
Alter, wer von der Schule 120 Stundenkilometer fährt, in der Innenstadt, Digga, der kriegt einfach sein Auto weg. So fertig, Auto weg.
Ja, Mann.
Aber dann willst du natürlich nie durchgesetzt kriegen, weil dann heißt es, ja gut, aber ein Porsche ist ja 100.000 wert und wenn einer das dann mit einem Twingo macht, der da 100 von der Schule fährt, dann wird nur der Twingo weggenommen. Aber ich meine damit na, einfach,
egal,
so jemand
in der Schweiz
dürfte,
machen, in der Schweiz
ich will
machen
jetzt
die
ernsthaft
so
nicht hier, ich will hier nicht den Polizeiheini spielen, aber man muss doch bei so jemandem, der sowas tut, zweimal an einem Tag an so einer Stelle 120 zu fahren. Ich bin letzte Woche auch fast überfahren worden. Ich war in Frankfurt genauso wie du auf Tour, war vorher noch was essen. Und komme aus meinem Auto, auch 30er-Zone, und da ist einer mit, ich kann es nur schätzen, 80, 90, 100 an mir vorbei und ich musste mich ans Auto drücken.
Deutsche haben so Radaraugen, die sehen das sofort.
Ja, Radaraugen, genau. Ja. Dann aus meinem Arschloch kam auch direkt ein Strafbeleg raus.
Ja.
Strafbeleg raus. Nein, aber wenn du das siehst, du siehst den Typen, der halt einfach, war auch ein Porsche, wenn du ein Porsche über 100 an dir vorbeirast, so, du denkst so, Alter, ey.
Auch ein Skoda, Basti.
Wenn der ein Kind trifft. Nein, aber wenn der ein Kind trifft oder wenn er auch mich getroffen hätte, ich wäre tot gewesen, so.
Ja, klar.
Aber wir geben halt jedem Arschloch einen Führerschein. Und das Schlimmste, was passiert ist, dass wir den mal 2 Monate wegnehmen. Vielleicht, ich glaube, das Schlimmste ist irgendwie ein halbes Jahr.
Bro,
bei so Leuten müsste man sagen, nie wieder Auto fahren. Oder
das sind doch
10 Jahre kein Auto fahren.
2 Mädels hier gestorben. 2 junge Frauen sind doch gestorben hier in Ludwigsburg. Weil so Bastarde ein Rennen gemacht haben, Alter. Und die sind dann aus der Tankstelle rausgefahren, die sind da mit 150 in Ludwigsburg und dann bam ins Auto rein. Und das Auto hat's zerfetzt, 2 Mädels tot. Und die Typen sind dann abgehauen.
Ja,
weißt du?
Das ist absolut.
Und nee, Mann, Digga, ey, bei sowas auch, ey, ich weiß, das klingt jetzt alles so hart, aber Bro, hier muss wegsperren, Alter. Wegsperren und auch das Auto. Guck mal, warum können die das in der Schweiz machen? In Dänemark ist das, oder nee, Schweiz und dann noch in einem anderen, irgendwo da oben, in Skandinavien oben, machen die das auch so. Das wird erstmal, deine Strafe wird nach deinem Gehalt eingestuft und dein Auto wird beschlagnahmt, weil die sagen, das Auto ist in dem Fall eine Waffe.
Ja.
Und deswegen wird es beschlagnahmt. Egal, ob das ein Porsche ist, ob das... Es sind ja nicht nur Porsche, Digga, BMW, Mercedes, alle. Verstehst du? Mit dem Skoda, du kannst ja hier überall Gas geben. Das hat ja nichts mit dem Auto zu tun. Oder welche Gehaltsklasse man hat. Das ist einfach ein Arschloch, Digga. Ich habe 2 Kinder, Bro.
Ja, ich verstehe dich komplett. Und ich fühle das auch. Und da denke ich immer so, bei sowas checke ich halt nicht Gesetzgeber. Weißt du, du parkst irgendwo falsch oder irgendeine Scheiße und dann hast du direkt irgendwie 80 Euro, weil da war eine Parkverbotszone oder so, ist auch okay, sollst ja auch nicht, aber du hast auch niemanden gefährdet, also ist niemand
absolut
zu Schaden gekommen. Mhm. Aber du fährst halt von der Schule 120 und kriegst 800 Euro Strafe und du fährst da halt mit dem Auto lang, was, weiß ich, 100k kostet oder so, da tun dir die 800 Euro sicherlich nicht weh. Sondern jemand wie der zweimal am Tag so eine Nummer für Alter, allein dass ein 22-Jähriger so ein Auto hat. Und mit 22 bin ich mit meinem Auto gefahren, das war im weiten Sinne ein Toaster. Das war ein Toaster mit 4 Reifen, so. Ich verstehe schon immer nicht, wenn Leute auf die geniale Idee kommen, ihren Kindern zur Fahrschule, also zum Führerschein, ein Auto mit 150 PS oder so zu schenken.
Stopp. Erstens ist kein Kind mehr, der ist 22. Es kann sein, dass der Unternehmen gegründet hat, früh Startup, irgendwas. Ja,
Startup.
Das kann doch sein. Mit 18, 19, 20 kannst du gut Geld verdienen. Hatten auch bei uns so ein paar Jungs, haben Events gemacht mit 19, 20 und haben richtig Cash gemacht damals. Darum geht's nicht. Es geht ja darum, du bist erwachsen. Vollkommen mit 22. Und ob dir deine Eltern Porsche kaufen oder sonst, ist ja egal. Weißt du? Es geht ja nur darum, dass dieser Mensch nicht weiß, was er macht. oder welche Gefahr von ihm ausgeht und deswegen, weil er das selber nicht einschätzen kann, musst du ihm den Führerschein und das Auto wegnehmen. Punkt, Digga. Weißt du, wenn du auf der Autobahn 27, 30 zu schnell fährst, weil, keine Ahnung, von 120 auf einmal steht da 90 oder 80 und dann ist auf einmal ein Blitzer und du so, ah, fuck, Alter. Auch blöd, auch gefährlich, aber hey, Alter, von der Schule. Digga, fuck you. Ist, ja, ich sag ja, Basti, AfD.
Ja, die räumen richtig auf in Deutschland. Das ist richtig. Ich glaub da auch dran. Du und alles. Für mich eine der glaubhaftesten Politikerinnen aller Zeiten, weißt du? Also in einer Partei, die offen, die Familie propagiert, die gute deutsche Männer- und Frauenfamilie, also Mama und Papa, aber selbst lesbisch ist, für Deutschland kämpft, aus der Schweiz heraus, mit ihrer migrantisch gelesenen Partnerin. Das ist so, also das muss man sich mal ausdenken, Digga. Das ist richtig. Das ist ungefähr so wie Trump, der hat dieses Peace Board diese Woche eröffnet. Hast du das gesehen?
Peace Board?
Ja, also er hat ja jetzt dieses Board Meeting der Peace, wie heißt es nochmal? Seine Peace, mir fällt der genaue Begriff nicht ein. Aber er hat
mich
auf jeden
triggert
Fall.
Triggert das gerade dein S-Laut.
Peace. Ja, musst du mitleben. Peace. Also er hat auf jeden Fall verschiedene Staatschefs oder verschiedene auch Botschafter etc. eingeladen, um über Gaza zu sprechen und so.
Mhm.
Und dann hatte halt diese einzelnen Leute, der Ministerpräsident von Marokko oder der Präsident von Usbekistan und so vorgestellt und hat halt so getan, als wenn er die kennt. Und die kannte er halt offensichtlich nicht. Dann sagt er so, ja, my old friend is from Usbekistan. Here, look at him. He's a nice guy. Und es ist einfach so lustig, weil man weiß einfach, er weiß gar nicht, wer das ist. Also er wusste von der Hälfte der Leute, die er dort präsentiert hat, als seine Heilsbringer für den Nordostkonflikt, wusste er gar nicht, wer es ist. Und das ist mittlerweile wirklich so, also das hat Maße angenommen im Weißen Haus, wo du einfach nur noch so da sitzt und denkst, das ist einfach Comedy. Verstehst du? Das ist einfach Comedy.
Alles ist Comedy gerade, Bruder.
Ja,
die ganze
aber unser
Politik.
Job wird sinnlos dadurch.
Nee, unser Job ist ja so gefragt wie noch nie. Das ist ja das Krasse. Guck mal, überall findet gerade Comedy statt. Comedy, Social Media, Live-Shows, jeder Morok, den ich kenne, ist auf Tour. Jeden Tag gibt's Comedy-Shows. Aber ich glaube halt, weil die Leute nicht mehr können.
Sie wollen Erleichterung.
Abschalten. Ja, Mann, Erleichterung. Die wollen einfach 2-3 Stunden kurz abschalten. Weil du machst dein Handy an, tak, tak, TikTok, Insta, nur Mord, Totschlag, Krieg, Mordok. Dann unser Podcast, ja, Waffenverbotszone. Du bist gleich wieder in Politik gegangen hier mit deinem Trump,
was,
Alter.
Was? Ich hab damit angefangen, dass ich Brad Pitt bumsen will. Also ich meine, so ein gemeinsamer Pärchenabend. Du mit Alice, ich mit Brad Pitt. Wir sitzen gemeinsam, einfach so, weiß ich nicht, bei Vapiano, haben 4 Tabletts vor uns stehen. Die Stimmung ist gut, es ist gelöst. Und dann irgendwie am Ende des Abends heißt dann so, hey, habt ihr nicht noch Bock auf einen Kaffee und so? Und dann gerät das alles außer Kontrolle. Und am Ende landen wir in so einer Suite. Ja, und dann geht ihr in dein Zimmer. Und dann, weißt du, dann haut sie dich mit so einem über das Bett gebeugt. Und sie haut dich einfach mit so einem Kalbschnitzel. Oder nee, natürlich Schweineschnitzel. Sie haut dich mit einem unpanierten Schweineschnitzel immer auf den Hintern.
Ins Gesicht, nein.
Du nimmst mir nicht einen Schnitzel.
So eine richtige Schweineflanke. Weißt du, schon so. Also
Jumbo-Schreider. XXL-Schnitzel. Ja. Jumbo Schreiner kommt da rein und sagt, das ist ja das größte Schnitzel, das ich je gesehen habe.
So, so 40 Zentimeter auf 60. 40 Zentimeter auf 60 und die hält es mit beiden Händen und holt aus. Und bei jedem Schlag bleiben so Schweinefasern, so Muskelfasern in meinem Gesicht kleben. Und die so, du konvertierst jetzt zur AfD. Ich so, nein.
Das hat mir wirklich gut gefallen, als sie hat das ja, du weißt, dass sie das wirklich öffentlich gesagt hat, ne? Sie hat ja
was
wirklich
denn?
So, ihr nehmt uns nicht unser Schnitzel weg. Das musst du dir aber vorstellen, Alter. Da steht eine Politikerin, wir sprechen, das ist jetzt nicht 7 Tage, 7 Köpfe oder so, ist keine Comedy-Show und brüllt irgendwie für ihr Schnitzel, von dem sie abends träumt. Das ist so irre alles, das ist komplett, wir sind ja in den letzten 20 Jahren einfach komplett irre geworden. Wir sind einfach
nee, sind
komplett
wir nicht,
verrückt geworden.
Also, das ist ja die, sie, das sind ja die Narrative, die man erzeugt.
Narrative.
Ja, nee, ist ja, also das ist ja das, was die machen, weißt du? Es ist ja generell, es wird dir immer eine Geschichte erzählt, weil du auch vorhin etwas gesagt hast, weil wir das Gefühl haben. Und eigentlich, was sie machen, ist ja perfekt. Die machen ihre Sache richtig. Die machen alles richtig, was sie richtig machen sollen.
Ja.
Du kannst denen nichts vorwerfen, Bro. Vorwerfen musst du das den anderen Parteien. Genauso wie wir jetzt sagen, weil wir jetzt auch über die AfD so, oder ja, das ist sie als homosexuelle, in einer Partnerschaft lebende Frau mit einer Dame aus Sri Lanka ist es, glaube ich. Weißt du, hast du auf der anderen Seite auf einmal eine Umweltpartei, die immer für Peace, Love, Unity and Having Fun war, die auf einmal sagt, nein, wir müssen noch mehr Waffen liefern. Verstehst du? Das ist ja alles ist so gerade auf den Kopf gestellt. Und deswegen haben wir eine geile Zeit hier mit der Comedy, Basti. Guck mal.
Wir haben eine geile Zeit.
Bro, wir müssen einfach, das ist jetzt unser Momentum. Wir müssen jetzt die Leute abholen. Wir sind so richtige Bastarde, Land.
Guck mal,
wie wir noch unsere Tricks preisgeben. Wir so, Basti, jetzt ist der richtige. Es gibt so ein Comedian-Treffen. So, die ganzen Comedians treffen sich so. Basti ist der Vorstandsvorsitzende.
Ich hab so einen lustigen Hut auf, mit so einem Hahn drauf.
Ja. Und immer wenn Basti reinkommt, kommt diese Musik. Und da sind so alle Unterhalter, es sind so Clowns oder so Typen,
aber es
die auch
geile,
so
in, an so einem runden Tisch wie in so einem Film, weißt du, im 60er Jahre Atom, wo es dann so, wo so am so ein Atombombentisch rumsitzen, weißt du, und darüber reden, ob man jetzt angreifen soll, wie bei Dr. Seltsam.
Genau, so die führenden Comedians Deutschlands, Österreich und der Schweiz. Und dann machen wir immer Vorschläge, dann sagen die Schweizer Comedians, ha, ich finde das aber nicht gut, was ihr da machen wollt. Wir halten uns da raus. Ah, das ist, und dann schmieden wir Pläne, wie wir noch mehr Comedy-Tickets verkaufen können.
Und dann sag ich so, ey Paul, hast du irgendeinen Plan? Er so, ja, der Bolle, ja, dir. dann kommt dann Till Reiners rein und sagt so, ey, ich hab das analysiert, ich hab darüber nachgedacht, wir müssen das und das machen. Ist einfach super. Felix Lobrecht wird von oben abgeseilt, an so einem goldenen Mikrofon, der kommt dann in die Mitte runter und dann sitzen wir da zusammen. Aber es ist ein richtig ernstes Treffen.
Nein, Felix kommt immer am Ende, Digga. Also wir besprechen alles und am Ende, so wie du sagst, der wird dann so mit so einem Seil, kommt da runter, der hat so Engelsflügel an. Der hat so Engelsflügel und ist komplett in Blattgold eingelegt so. Und dann sagt er so, ihr könnt entscheiden, was ihr wollt. Ich gehe meinen eigenen Weg. Und dann zieht er sich wieder hoch. Und Tommy fliegt dann hinterher und sagt, ja, ihr Wichser. Und dann kacken die so auf unseren Tisch.
Und Mario Barth guckt hoch und sagt, ja, weg ist er. Weg ist er.
Aber ich hab ja eine Nummer, weil mich hat damals ein Typ gefragt, ey Bruder, also es war 2014 oder so, wo ich ganz neu mit Comedy angefangen habe und da war ich bei TV Total, so erster Auftritt, und dann hat er mich gefragt, ey, wie geht's Tarkan? Und ich so, wie geht's Tarkan? Und
der
so,
Sänger.
Und der so, kennst du nicht Tarkan? Und ich so, nee, der so, aber du bist doch auch im Fernsehen. Weißt du? So kam der, also das war jetzt seine Schlussfolgerung, weil ich im Fernsehen Auftritt hatte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja klar, alle, die im Fernsehen arbeiten, wir treffen uns zusammen, weißt du, so. Wir frühstücken dann zusammen, so der Lanz, und dann sage ich so, hallo Lanzi, heute Abend Party bei Anne, die will, weißt du, also.
Weißt du, was mir immer die Hauptfrage gestellt wird zu dir? Von jedem, also jedem Security in Deutschland, von jedem Flughafen-Security-Mitarbeiter, weil das sind immer hauptsächlich Leute, die dich sofort kennen und mich dann erkennen, und dann kommt immer der Satz, ey, wo ist Özcan? Und ich weiß einfach, ich sag immer in meinem Kofferraum, oder er ist gerade Haare verpflanzen, oder er ist jetzt bei der Transplantation des neuen Glieds und so. Aber es ist immer die gleiche, wo ist Özcan? Und ich weiß nie, was ich darauf antworten soll. Als wenn du bei mir leben würdest, als hätte ich dich im Rucksack dabei, wie so ein Mogwai, weißt du? Als wärst du so ein Gremlin, den ich einfach immer dabei habe, damit man dich nicht nach 12 Uhr füttert. Ich habe gesagt, wir sind nicht verheiratet. Also ich sehe ihn einmal die Woche, ich höre ihn einmal die Woche. Das reicht für mein Herz. Dann habe ich auch wieder genug für die Zeit. Sagen wir es mal so. Das ist,
irgendwann ist auch gut, Bastian.
Ja, aber weißt du, was mir gestern aufgefallen ist? Es gab gestern in dem Film ein Geräusch, was, wo ich dachte so, ich will mit dir mal die drei Geräusche besprechen, die wir am allerärztesten finden.
Stopp, was war das gerade für ein Übergang? Im Film gab es ein Geräusch und ich will jetzt ein Geräusch mit dir. Was war das? Basti, sorry, aber wir sind echt auf einem Level, wo wir uns so schlechte Übergänge, bitte versuch jetzt nochmal einen besseren Übergang zu machen.
Warte.
Und das lassen wir natürlich
Sekunde,
alles drin.
Warte,
schneiden
Sekunde.
Wir nicht raus. Ja.
Huh, was war das denn für ein Geräusch? Ist da was runtergefallen? Ötze, ich wollte mit dir übrigens sowieso mal über Geräusche sprechen. Ich habe gestern ein Geräusch gehört, das ich richtig ätzend. Ich habe dir vorher gesagt, Alter, ich wollte dir mal vom Geräusch erzählen, aber ich weiß nicht, wie ich da hinleiten soll. Lass eins fahren, dann können wir über Geräusche
reden. Du bist ein richtiger Bastard, Lan, Alter. Ich schwöre, ich werde heute Till Reiners anrufen, damit wir den Podcast weitermachen.
Ja, mach doch, mach doch. Ja. Du brauchst doch einfach nur irgendeinen blonden Deutschen. Nimm ihn doch.
Ja, das ist wichtig, genau. Mehr brauche ich nicht. Aber was meinst du jetzt mit Geräuschen? Worauf wolltest du jetzt hinaus? Sag mal.
Ja, es gibt einfach, jeder hat doch so Geräusche, die er absolut hasst. Und ich wollte mit dir das Ranking der drei schlimmsten Geräusche aufmachen.
Ja. Soll ich anfangen?
Wenn du willst, kannst du anfangen. Und wenn meine Stimme dazu gehört,
kriege
ich
einen Kniekurs.
Ja, natürlich. Wir wussten es doch beide.
Das Schlimmste ist, wenn du, das ist für mich das drittschlimmste Geräusch. Wenn Basti mit ihm telefoniert und er sagt so, ja, also das habe ich jetzt nicht gewusst. Nein, ich sagte das drittschlimmste, also, oh warte, naja, das ist jetzt echt eine schwere Frage.
Ich kann anfangen.
Ja, fang, mach mal.
Im Flugzeug, wenn das Triebwerk ausgefahren wird. Ganz schlimm.
Echt?
Weil ich jedes Mal da sitze und darauf höre, ob das blockiert oder so. Jedes Mal. Das ist also kein Ekelgeräusch. Also es gibt ja Geräusche, bei denen eklig wird, aber das ist ein Geräusch, wo ich einfach bei jedem Flug drauf warte. Und es gibt immer das gleiche Geräusch, wenn das Triebwerk ausgefahren wird. Sie fahren es zu unterschiedlichen Zeiten aus. Manche Piloten gehen Safety und fahren es ganz früh aus, manche erst kurz bevor die Landung anstehen. Aber das Geräusch ist. Und ich denke immer, wenn das jetzt macht, dann bleibt unser Reifen stecken und wir müssen auf unserem Bauch landen und wir werden alle sterben.
Basti, hör mal zu. Ganz kurz. Okay?
Bitte, bitte.
Führende Ingenieure, Wissenschaftler sitzen zusammen seit Jahrzehnten und bauen dieses System, damit du, der irgendwie Psychologie studiert hat und seit Jahren einen Podcast macht mit einem kleinen Türken, verstehst du? Und erzählt, wie er in Myanmar in eine Toilette geschissen hat und dann hat er gedacht, die Spülung ist kaputt und hat dann die Mitarbeiter geholt und hat ihm seine Wurst gezeigt, dass du dann da drin sitzt und sagst, na also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Ding hier richtig funktioniert. Verstehst? Das braucht man nicht, Basti. Du musst dir keine Sorgen machen, Bro. Das wird nicht abstürzen. Ist dir schon mal sowas passiert?
Bin ich schon mal im Flugzeug abgestürzt, Alter?
Nee, bist du nicht.
Nee, offensichtlich nicht. Aber ich bin mal in einem Flugzeug gesessen, was gebrannt hat. War auch nicht so schön.
Ja, aber ist auch nicht schlimm, Digga.
Nee, ist nicht
was
schlimm.
Was hat denn gebrannt? Das Triebwerk?
Das Triebwerk.
Ja, aber das Triebwerk, wenn das brennt, ist nicht schlimm.
Nee, ist nicht schlimm.
Ja, nee, weil ja die schalten das dann das aus.
Ist
ja ein,
da ist nur das Kerosin, das braucht ja keiner.
Nee, naja, aber ja, die schalten das Triebwerk aus. Das wird dann komplett ausgeschalten, auch die Zufuhr von Kerosin. Das sind ja Sachen, die tagtäglich üben, Digga. Also wenn die in die Simulation gehen, das sind genau die Sachen, die... Triebwerk fährt nicht aus, Fahrwerk, die Reifen klappen nicht auf, die Steuerung klappt nicht. Das probieren die ja jeden Tag.
Also, ja, aber das heißt doch nicht trotzdem, dass irgendjemand aus dem Fenster guckt, ein brennendes Triebwerk, in dem Fall Propeller, sieht und sagt, hey, das haben die schon tausendmal getestet, wird nichts passieren, Bruder, entspann dich. Mein Gott, wofür brauchen wir die Reifen? Ist ja nicht notwendig.
Ja, aber also, Bro, guck mal, wie viele Flugzeuge, guck mal, wie viele Autos jeden Tag einen Unfall machen. Aber wenn du einsteigst, sagst du nie, oh mein Gott, wie viele Autos, ist schon der Reifen geplatzt, da ist das passiert, hat sich überschlagen, Bremsen ging nicht. Wenn du mal die Statistik nehmen würdest, die Wahrscheinlichkeit ist ja höher, dass du im Auto auf dem Weg zum Flughafen stirbst.
Natürlich, jeden Tag, jedes Mal. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt während unseres Gesprächs ausrutsche, in den Messerblock falle und mir ein 40 Zentimeter Messer in die Rübe ramme, ist 1 Million Mal höher. Ja. Aber das ist das Ding beim Flugzeug. Wenn die Scheiße am Kochen ist, ist sie wirklich am Kochen. Weißt du, wenn es Scheiße ist, dann ist richtig Scheiße. So ein bisschen Scheiße im Flugzeug gibt's halt nicht.
Weißt du, was die größte Gefahr in einem Flugzeug ist?
Ersticken am Essen.
Nee, wirklich. Nee, die größte Gefahr ist es, wenn es in der Kabine brennt. Das ist die größte Gefahr. Also alles andere ist, kriegen die hin, aber wenn's in der Kabine brennt, das ist scheiße, Digga. Und deswegen sind jetzt auch diese, sag du es mir, diese Powerbanks und so, darf man nicht mehr benutzen während dem
Flug. Gar nicht, ne?
Nee,
darf man gar nicht mehr.
Nicht aufladen und...
Aber man darf sie, glaube ich, jetzt gibt's irgendwie ein neues Gesetz. Vorher durfte man sie ja nicht ins Festgepäck tun, weil die Gefahr besteht, dass sie im Koffer anfangen zu brennen. Jetzt ja. Darf man sie aber, glaube ich, auch nicht mehr im Handgepäck haben.
Genau,
oder so,
du
ne?
musst sie dort haben, wo du sie, also direkt vor dir halt, darfst sie nicht okay. im Handgepäck da oben, weil halt die Gefahr so groß, weißt du, Feuer ist wirklich
ja,
das
klar.
größte Problem.
Aber nicht am Propeller, da ist es faktisch, der ist ja eh schon warm.
Nee, Bro, guck mal, ich meine es wirklich so, guck mal, auch wenn ein Triebwerk ausfällt, dann können die mit einem anderen Triebwerk weiterfliegen. Das geht wirklich.
Das stimmt, ja, das stimmt. Ich weiß, das Flugzeug.
Aber ist natürlich
auf der anderen
scheiße.
Seite, ich habe ja diesen Podcast mit Sandra Sprünken, Friends in Crime, und da haben wir letzte Woche über, nebenbei könnt ihr hören, überall wo ihr wollt, haben wir über den Concorde-Absturz Anfang der 2000er gesprochen.
Mhm.
Und was da alles zusammengekommen ist, dass die Concorde abgestürzt ist, das ist so unfassbar. Da ist ein Teil auf dem Boden liegen geblieben von einem anderen Flugzeug, ein kleines Metallteil.
Mhm.
Die Concorde ist mit dem Reifen über das Metallteil gefahren, der Reifen ist geplatzt. Ein Teil des Reifens mit einem Metallstück vom Reifen ist gegen die Tragfläche geschleudert worden. Genau, aber exakt an die Stelle, wo die Kerosinleitung langläuft. Das Kerosin ist ausgetreten, direkt in den Jet, also in die Triebwerke, die hat ja so Jet-Triebwerke gehabt, also nicht so normale Turbinen.
Hat sich entzündet
und dann war halt Feierabend. Und allein die Menge, das ist so Final Destination mäßig, weißt du? Also wo so halt 27 Sachen in Folge scheiße laufen müssen. Und das war echt hart, also wenn man drüber nachdenkt. Aber ist halt passiert und da kann kein Mensch was wirklich für.
Ja.
Ist einfach ein unglaubliches Unglück so.
Ja,
jetzt Platz 3 deiner schlimmsten Geräusche.
Wenn ich im ICE sitze und jemand tippt laut auf seiner Tastatur. Ich könnte dem so eine zentrieren, Alter. Und wenn die dann auch noch so diese Ein-Finger-Technik haben, nur mit ihren scheiß Zeigefingern, Alter. Weißt du, wo ich mir denke, Digga, wenn du nur mit Zeigefingern tippst, dann machst du doch leicht, langsam, aber als wäre es eine Schreibmaschine aus dem 17. Jahrhundert. Verstehst du? Ich krieg die Krise, Digga. Und dann packe ich immer mein MacBook aus, ich mache genau das gleiche, Digga. Und ich klopfe ran, als würde ich Klavier spielen. Einfach so, bis der Typ mich anguckt und dass er mal weiß, wie laut er ist. Und dann blicken die das auch. Aber mich nervt das, Digga. Wieso machst du das, Alter? Was ist das? Was ist das für ein Tippen? Hasse ich. Krieg die Krise. Jetzt Platz 2. Sorry, dass ich so aggressiv bin.
Ja, ist okay. Für mich Platz 2 der nervigsten Geräusche, wenn jemand mit dem Bein kippelt und das dann auf dem Boden so ein Geräusch macht, macht mich wahnsinnig. Wahnsinnig. Im Flugzeug hatte ich neben mir eine Frau, die ganz mit dem Bein gekippelt hat. Und denkst so, das ist ja nicht illegal, die darf das ja. Die darf ja mit dem Bein kippeln. Ist ja okay, also kann ich ihr ja nicht verbieten. Aber trotzdem denkt man halt 6 Stunden während des Fluges lang, hör auf mit dem verfickten Bein zu kippeln, du dumme Sau.
Also Beinkippeln heißt, dass die den Fuß
gewackelt
so
hat
irgendwo
mit dem Fuß.
Und wenn die das irgendwo dagegen schlagen, oder wie?
Und die ganze Zeit hat, genau, die ganze Zeit hat so die ganze Zeit
gemacht. Das ist nicht cool.
Wahnsinnig gemacht.
Ja.
Und ich habe mich nicht getraut, ihr das zu sagen, weil ich dachte so, ich habe keine Veranlassung, weißt du? Die kann mir ja auch nicht sagen, kratz dich nicht am Ohr oder so.
Ja. Ah, das ist schon schlimm. Ah, ja, Platz, okay, das ist nervig. Bei mir ist Platz 2.
Oder Leute,
2.
die schmatzen beim Essen. Ist auch Platz 2 für mich. Beim Essen schmatzen, oh. Besonders Menschen aus China tun das ja oft. Erstens, weil die Nahrung, die sie zu sich nehmen, das manchmal begünstigt, weil das so suppenartig, Pho und sowas ist. Und zweitens, ich weiß gar nicht, ob Pho aus China kommt, ist auch egal. Aber
krass,
und zweitens
Hitler.
Wird das
ich
dort...
Ich wusste das gar nicht.
Ja, nein, aber Chinesen
Danke,
haben ein anderes Verhältnis zu Essgeräuschen. Hat mir mal irgendjemand erklärt, dass das auch nicht... das wird dort nicht als belästigend empfunden, wenn jemand schmatzt.
Du verwechselst das, das sind Japaner.
Nee, Chinesen.
Nee, die schlürfen gern. Die Japaner, also wenn die zum Beispiel eine, also es ist ein Zeichen von, die musst du so eine Ramensuppe heißt das, glaube ich, Da war ich in Düsseldorf in einem Restaurant, Moruk. Da haben die alle sich das so gegeben. So. Boah, das war, aber ich hab's dann auch gemacht und dann war es gar nicht mehr so schlimm. Ich fand es schon cool.
Ich bin mir relativ sicher, dass Schmatzen bei Chinesen nichts was.
Nee, Schmatzen ist was anderes. Schmatzen ist ja, Schmatzen hasse ich über alles, Digga. Ich hasse es, Wim.
Genau. China, in Teilen Chinas, ich lese es gerade, wird es als Lob des Essens wahrgenommen, hörbar zu essen. Also es wird als Lob daran wahrgenommen, dass du das Essen besonders genießt. Und ich saß mal neben einer chinesischen Reisegruppe und die haben wirklich laut gegessen, wo du so denkst, iss es einfach, iss bitte einfach auf.
Das ist schön, wenn es dir schmeckt. Du hast recht, jetzt wo du sagst, Kapitel 3 von Mein Kampf.
Ja, da kommen die Asiaten eher besser weg in dem Buch, vermutlich. Aber trotzdem das stört mich einfach extrem. Platz 1 für mich unangefochten.
Warte, ich habe noch nicht mal meinen zweiten Platz, du Bastard, Alter.
Wen interessiert das denn?
Du hast zweimal zwei Plätze vergeben, Amenapui. Du kleiner Basser, jetzt bin ich dran, Alter. Tafelkratzen.
Interessiert mich überhaupt nicht.
Tafelkratzen mit Fingernägeln, richtig.
Ist mir komplett egal. Komischerweise was ganz viele Leute ganz schlimm finden, Tafelkratzen nehme ich nicht mal wahr. Also ich höre das natürlich, aber es ekelt mich nicht an oder so.
Mein schönstes Geräusch ist wirklich, ich liebe es, ich hasse es, ich liebe es. Hä? Wenn ich im Meer bin, so schnorchel und dann so mit dem Mund an den Grund gehe und dann so meinen Mund aufmache und dann so Sand zwischen den Zähnen habe und dann so knacken lasse.
Oh.
Das liebe ich über alles.
Oh, du Bastard, du wusstest das mein Platz 1, ne? Du Bastard. Du dreckiger Bastard. Oh, du blöde Bastard. Oh. Woher wusstest du das? Habe ich das schon? Habe ich wahrscheinlich schon 10 Mal erzählt, ne?
Das hast du mir einmal erzählt. Ich glaube, das ist auch schon aber 2-3 Jahre her, Digga, dass du das hast.
Dass du dir so eine Scheiße merkst, ne?
Ich wollte es im Urlaub, wollte ich sogar ein Video machen, wie ich das mache und dir schicken.
Oh.
Einfach um dich zu triggern.
Ich muss kotzen.
Das ist richtig schlimm bei dir, gell?
Halt dein Maul, ja. Ist mir übel jetzt. Jetzt ist mir übel. Dankeschön. Jetzt ist wirklich schlimm für mich. Also wenn es irgendwas gibt, was ich mich komplett hardcore abfuckt, dann entweder wenn man Sand im Mund, ich kann nicht drüber reden, Sand im Mund oder Sand zwischen den Fingern zerreiben. Beides absolut unerträglich für mich.
Ja, das ist auch schlimm. Und jetzt aber bei mir jetzt Platz 1, wirklich. Wenn man furzt.
Du furzt ständig vor Leuten.
Halt deine Fresse, furzig, du Bastard, Alter. Ist für mich das eh. Du furzt doch vor deiner Frau.
Nee, nein.
Du hast doch,
nein,
natürlich
meine,
hast du doch
meine,
erzählt in der
nein,
Folge.
Meine
das gehört
Frau
zu einer guten Beziehung dazu. Das nein, muss man machen. Ekelhaft.
Meine Frau furzt vor mir. Ich furze nicht vor meiner Frau. Meine Frau furzt wie so ein tasmanischer Teufel direkt vor mir. Das
du
ist
furzt
anders
doch auch, Alter, als Maulbastel.
Nein,
du hast doch auch
nein.
Natürlich
nee,
furzt du, Alter.
Ich bin unfurzbar. Mein Opa hat immer großen Genuss daran gehabt, einen fahren zu lassen und dann wirklich so richtig laut und dann zu sagen, die riecht man aber nicht. Und dann sagst du da immer das so, aber es ist trotzdem widerlich. Also es ist wirklich eklig.
Ja, aber für was hast du eine Arschlochattrappe oder was, dass du nicht furzt?
Nein,
natürlich furzt du lang, Alter.
Aber ich
du hast doch mal erzählt, du hast doch mal in der Folge erzählt, dass das zu einer guten Beziehung dazugehört.
Ich glaube, ich habe gesagt, dass es in Ordnung ist, wenn man das in einer Partnerschaft tut, aber man braucht großes Vertrauen und ich kann das bis heute nicht.
Vertrauen?
Gut. Meine Frau biegt ihr Bein hoch und lässt einen Rabatz, aber wirklich, und dann sagt sie so, oi, der war aber was Tolles.
Das geht bei mir gar nicht, Digga. Das ist für mich sofort, also wenn nur ein kleiner Dritz kommt, tschüss. Tschüss, danke. Ja, super, tolle
Deine Frau
furzt
nicht?
Deine Frau furzt nicht? Auf gar keinen Fall, Digga. Ich habe bei meiner Frau nicht mal einen Schmatzer, kein Dirz, kein Britz gehört, gar nichts, aber ich bei mir andersrum auch nicht. Ich würde nie, Moruk, ich furze doch nicht vor der, Moruk, wo sind wir, Alter? Wo sind wir, Moruk? Ja, soll ich das nächste Mal noch vor ihr kacken oder was? Guck mal, das, was du, weil das Ding ist so, ja, aber das bindet uns mehr und das zeigt, dass wir Vertrauen haben. Nee, Digga, verstehst du, ich habe ja auch nicht, wenn ich mit Geschäftspartnern, ja, ich wollte euch zeigen, wie mir die Zusammenarbeit Spaß macht. Jart, bart. Verstehst du, und lass ja auch keinen fahren dort. Nee, ekelhaft.
Da bist du nicht für, ne? Du bist ein empfindlicher kleiner Maus, wenn es darum geht.
Nee, da bin ich echt, also das ist bei mir so, das ekelt mich richtig. Also das ist wirklich ekelt an. Das ekelt mich wirklich an. Da ist so... dieses wunderbare Bild geht dann kaputt, Bruder.
Die Heilige, ne? Die Heilige, ja, mit der
also
du
ich,
zusammen bist.
Wirklich, also ich würde für meine Frau alles machen, Moruk. Alles. Ich bin immer da. Das, aber dieses Dirz. Guck mal, auch wenn sie an der Klippe hängt, weißt du, so und kurz vorm Runterfallen ist und dann packe ich sie an der Hand und wenn sie dort einen fahren lässt, dann lasse ich sie los. Ich lasse die dann los. So.
Ich wollte dir noch eine Sache sagen.
Sofort, ja, dann sofort. Einfach loslassen. Weil dann weißt du, es lohnt sich nicht. Ich bin so ein Bastard. Hey, wir müssen Schluss machen, Basti, weil ich muss jetzt nach Köln.
Oh, schade. Kommst du vorbei?
Ja, ich habe heute, ich muss da geschäftlich jetzt hin. Und dann fahre ich aber heute Nacht wieder zurück.
Gut, dann hab einen schönen Termin, mein Schatz. Wie ihr zu Hause, bleibt gesund, bleibt fit. Guckt euch F1 mit Brad Pitt an, ist wirklich ein feines Ding, kann man nicht sagen. Ist so ein Leckerchen, ne? Und wir hören uns nächste Woche wieder mit Bratwurst und Baklava. Dem Podcast der guten Laune.
Und für euch nochmal ganz kurz.
Was ist das?
Tschüss.
Tschüss.